Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Stefanie Gebert einen schönen guten Tag wünsche ich. Wir sind heute unterwegs in der virtuellen Realität und lernen, wie angehende Chirurgen ihr Handwerk einüben, ohne dass echtes Blut fließt. Und wir steuern auf die Europawahlen zu und lassen uns von Studierenden aus Rumänien heute erklären, warum sie brennen für die europäische Idee. Wir können es gerade beobachten am Beispiel des YouTube-Videos von Rezo und der Aufregung bei der CDU darüber. Das Internet und die sozialen Medien spielen eine immer wichtigere Rolle in unserem Leben und auch in der Politik. Damit Bürgerinnen und Bürger diese Medien sinnvoll nutzen und etwa Quellen richtig einschätzen können, braucht es Medienkompetenz. Und die soll Schule vermitteln. Diesem Wunsch wird auch politisch Rechnung getragen, zum Beispiel mit dem Digitalpakt Schule. Bekanntermaßen gibt der Bund insgesamt rund 5 Milliarden Euro für digitale Geräte und Lernprogramme. Schulen, die dieses Geld abrufen wollen, müssen gerade ihre Medienkonzepte formulieren. Und da gehört unbedingt die Schulbibliothek hinein, fordert die Arbeitsgemeinschaft Schulbibliotheken Berlin-Brandenburg. Vorsitzende dort ist Jana Hase. Ich grüße Sie.
Guten Tag.
Jetzt könnte man ja meinen, wenn Schülern Medienkompetenz vermittelt werden soll, dann ist halt die Schulbibliothek der Ort, an dem die digitalen Medien ausgeliehen werden. Sie verstehen sich aber als weit mehr als nur als bloße Ausleihstation.
Genau. Die Zeiten, wo Bibliotheken reine Ausleihstationen waren, gerade in Schulen, sind vorbei. Wir hatten im letzten Jahr eine Zählung. 60% der Schulen in Berlin haben Bibliotheken und viele davon sind inzwischen Lernräume, Aktionsräume, Rückzugsräume, Begegnungsräume in der Schule, in denen mit vielen verschiedenen unterschiedlichen Medien gearbeitet wird, gespielt wird, gelernt wird. Digitale, analoge Bücher, Spiele, Lernplattformen, Zeitschriften in digitaler und analoger Form. All das stellen wir uns unter Schulbibliothek vor und in vielen Schulbibliotheken ist das auch schon Realität.
Und Sie fordern jetzt, dass die Schulbibliotheken in Berlin und Brandenburg besser eingebunden werden, wenn es um das Medienkonzept, die digitale Mediennutzung geht. Finden Sie denn, dass Sie als Schulbibliothek da aus dem Blick geraten? Haben Sie das Gefühl?
Wir haben so schnell reagiert, gleich nachdem die Information rumging, dass der Digitalpakt beschlossen wurde und in Berlin geplant wurde, wie die Gelder aus dem Digitalpakt eingesetzt werden, weil wir wirklich in die Konzepte und in die Pläne der Schulen als Schulbibliotheken mit rein wollen, denn die Arbeitsgemeinschaft Schulbibliotheken hat die Erfahrung, dass die Schulbibliotheken hier wirklich ein ganz zentraler Ort oder eine ganz zentrale Rolle spielen können. Und da ist es wichtig, wenn jetzt die Schulen ihre Medienkonzepte aktualisieren, um die Gelder aus dem Digitalpakt zu bekommen, dass die Schulbibliotheken mitgedacht werden und verknüpft werden mit den pädagogischen Ansätzen und ausgestattet werden mit der entsprechenden Technik, die dazu notwendig ist.
Wie ist denn die aktuelle Situation für die Schülerinnen und Schüler in ihren Bibliotheken, wenn es um die Digitalisierung geht?
Wir haben da sehr unterschiedliche Situationen in Berlin. Es gibt Schulen mit sehr aktiven, engagierten Schulleitern, die gemeinsam mit ihrem Lehrkräftekollegium Entscheidungen getroffen haben und Möglichkeiten gefunden haben, die Schulbibliotheken räumlich, personell gut auszustatten. Es gibt aber auch noch Schulen, die komplett vom Internet abgeschnitten sind, wo eine Schulbibliothek tatsächlich ihre Bücher, die sie hat, noch mit einem Zettelkatalog verzeichnen muss, weil sie einfach keinen Internetanschluss hat und gar keinen so betriebsfähigen, leistungsfähigen Rechner, auf dem man einen elektronischen Katalog betreiben kann. Und das ist aber erste Voraussetzung, wenn wir mit modernen Bibliotheken als moderne Lernräume arbeiten wollen.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie wollen auch als Schulbibliothek zentraler Ort sein, zentral eine Rolle spielen, wenn es um Medienkompetenzvermittlung für die Schülerinnen und Schüler geht. Wie wäre denn aus Ihrer Sicht eine optimale Einbindung der Schulbibliotheken?
Wichtig ist, dass die Schulbibliothek einen guten Raum hat. Hier gibt es ja in Berlin das Schulraumprogramm für die Schulen, die neu gebaut werden. In alten Gebäuden ist da die Kreativität gefordert. Gut gelegene, zentrale, erreichbare Räume mit flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten zu schaffen. Und vor allem ist wichtig die Einbindung der Schulbibliothek in den Unterricht, in den Ganztagsbetrieb, also die Freizeitsequenzen im Tagesablauf in der Schule und auch durchaus über die Schulbildung die Anbindung der Schule in den Kiez, also durch öffentliche Veranstaltungen, zum Beispiel für Eltern. Gerade wenn es um Medienkompetenz geht, können auch die Eltern sehr gut einbezogen werden. Wir machen in den Schulbibliotheken Leseförderung, also das Einüben von Lesekompetenz, Textverständnis. Damit verknüpft ist die Informationskompetenz, also so, dass die Schüler und Schülerinnen beständig durch selbstständiges Arbeiten, durch immer wieder Trainieren auch merken, mit was für Quellen gehen sie um, woher stammt die Information, die ich jetzt für meinen Vortrag verarbeite. Durch diese ständige Begleitung mit den Medien in der Schulbibliothek, durch die Zusammenarbeit der Lehrkräfte mit Bibliotheksfachkräften, die da arbeiten, kann wirklich eine gute Medienkompetenz eingeübt, erreicht werden, trainiert werden.
Wie aus Digital Natives medienkompetente Bürgerinnen und Bürger werden, darüber haben sich die Fachkräfte an Schulbibliotheken in Berlin und Brandenburg ihre Gedanken gemacht, darunter Jana Haase. Vielen Dank fürs Gespräch. Zu den digitalen Medien, die etwa in Schulbibliotheken, wie gerade gehört, ausgeliehen werden könnten, könnten VR-Brillen gehören. Also Brillen, auf denen ich die Simulation einer Situation in 3D sehen kann. Das gibt's für Schulen und auch in der beruflichen Bildung wird VR-Technik genutzt. Zum Beispiel für Jobs, die mit echten Risiken verbunden sind. Nehmen wir den Arzt und eine anstehende Hüft-OP. Die sollte nur von Fachleuten erledigt werden. Da sind wir uns wohl alle einig, die genau wissen, was sie da tun und ihre Patienten nicht gefährden. Aber auch diese Fachleute waren ja mal Berufsanfänger und sie mussten wichtige Handgriffe einüben und mehrfach wiederholen. Da kann die virtuelle Realität ein risikofreies Lernen ermöglichen. Kai Rüßberg war für uns bei einer Tagung, auf der die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von VR in Schule und beruflicher Bildung vorgestellt wurden.
Ein Industrieroboterarm und eine Videobrille. Das ist alles, was Mario Lorenz braucht, um Operationen für Hüftprothesen durchzuführen. Virtuelle Operationen, die er für angehende Chirurgen entwickelt hat, die vor ihrem ersten Eingriff erst einmal üben sollen.
Damit können Sie dann quasi virtuell erstmal trainieren, wie sich das anfühlt, wenn Sie so eine virtuelle Hüftpfanne ausfräsen, bevor Sie dann real an den Patienten gehen.
Es ist ein Riesenfortschritt, sagt Lorenz, Mitarbeiter der Universität Chemnitz. Im Bereich Werkzeugmaschinenbau wurde der Roboterarm so entwickelt, dass sich die Knochenfräse beim Arbeiten so anfühlt, als ob tatsächlich am lebendigen Körper operiert würde. Bisher gab es für angehende Ärzte keine realitätsnahen Trainingsmöglichkeiten.
Die Ausbildung läuft so, entweder Sie testen das mal an einem Körperspender oder an einem Schwein. Und dann final sind Sie Assistenzarzt, schauen lange bei OPs zu und dann sagt Ihnen der Oberarzt oder Chefarzt, jetzt probierst du mal. Und dann geht er hin und macht. Um da noch einen besseren Trainingsschritt reinzusetzen mit diesem Roboter, der dann einem das fühlen lässt, wollen wir die Ausbildung von den Chirurgen verbessern.
Auch das Schweißen kann virtuell eingeübt werden. Für Universitäten bringt das einen großen Fortschritt, weil dies bislang gar nicht möglich war, erklärt Gunter Göbel, der Fügetechnik an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden lehrt.
Für die Schweißanwendung hätten wir eben keinen Studenten erlauben können, real zu schweißen, aus Sicherheitsgründen. Und wir hätten jeden Einzelnen einweisen müssen, damit er es wirklich gut lernt. Das macht der Computer für uns. Wir sparen also nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Und für die Studenten macht es mehr her, weil sie eben wirklich jetzt schweißen dürfen, auch am realen Objekt hinterher, wenn sie eine gewisse Qualität erreichen in VR, dann dürfen sie auch an die echte Anlage, was sie vorher gar nicht durften.
Das Schweißen steht noch nicht auf dem Lehrplan der Maschinenbauer, obwohl es für Ingenieure sehr wichtig wäre, auch eigene praktische Erfahrungen zu sammeln. Aber dies bei großen Gruppen von Studenten zu lehren, wäre viel zu gefährlich, meint Techniker Markus Steinhäuser.
Wir haben große Rauchentwicklung, wir haben nachher heiße Bauteile. Und das bedeutet halt, dass wir wirklich dann in Einzelbetreuung halt jeden Studenten an den Prozess ranführen müssten. Dadurch, dass wir jetzt die Virtual Reality jetzt einsetzen, haben wir den großen Vorteil, dass wir da halt das eben ungefährlich machen können und wir können direkt während des Schweißens Hilfestellung geben.
VR steht für virtuelle Realität. Die Studenten tragen eine rundum geschlossene Brille, in der ein Bildschirm eingebaut ist und Kopfhörer überdecken die Ohren. In der Brille sehen sie eine Werkbank, das zu schweißende Metall und ihren Schweißbrenner. Ein Modell halten sie währenddessen auch tatsächlich in der Hand. Zusätzlich werden Pfeile eingeblendet, die Hilfe beim Schweißen geben.
Beim klassischen Schweißen, wenn das jemand lernt, ist es halt so, dass der Schweißmeister mit ihm zusammen sich dann nachher das Ergebnis anguckt. Also er hat dann schon geschweißt und nachher erst wird geguckt, wo hat er einen Fehler gemacht. Bei uns kriegt er sozusagen live während des Schweißens schon mit, wo sind die Fehler und er kann sie dann noch korrigieren.
Die virtuelle Realität lässt sich nicht nur in der beruflichen Bildung, sondern auch im Schulunterricht einsetzen. Thorsten Fell ist Experte für Immersive Learning, also das Lernen mittels virtueller Realität. Er nennt ein Beispiel für Schulen.
Geografieunterricht, ich erzähle was über die chinesische Mauer. Da kann ich in einem Buch jetzt zeigen, so sieht das aus. Ich kann auch ein Video zeigen und sagen, guck mal, so sieht das jetzt aus. In der Virtual Reality stehe ich auf einmal auf der chinesischen Mauer und schaue nach unten und meine auch, dass ich 6-7 Meter nach unten schaue. Bin auf einmal an dieser Stelle in der Welt und kann mit dieser Welt vielleicht auch interagieren.
Und es gibt weitere Einsatzmöglichkeiten. AR, Augmented Reality, also erweiterte Realität, bringt eine zusätzliche Ebene in die Schule. Dabei werden bewegliche Videobilder so projiziert, dass sie sich mit der Wirklichkeit vermischen, erklärt Fell.
Geschichtsunterricht. Der WDR hat jetzt ganz toll eine AR-App gebaut zum Thema 1933 bis 1945, wo ich Zeitzeugen, die interviewt worden sind, mir live in meinen Klassenraum holen kann. Die sitzen dann über mein Smartphone vor mir 1 Meter entfernt im Klassenraum und erzählen aus diesen Jahren, was sie da erlebt haben.
Großbritannien und die Niederlande waren diese Woche die ersten. Heute folgen Irland und Tschechien.
Campus und Karriere. International.
Ja, und am Sonntag werden dann die Wahlbüros in den anderen Mitgliedsländern geöffnet, damit die Menschen ein neues EU-Parlament wählen können. Auch in Rumänien. Dort sind besonders die Studierenden von der Idee Europa begeistert. Zum einen natürlich, weil sie sich bessere Karrierechancen erhoffen auf dem europäischen Markt. Andererseits hoffen sie aber auch darauf, dass die EU den aktuellen Versuch der Regierung beendet, korrupte Politiker reinzuwaschen. Thomas Wagner hat die Universität im westrumänischen Temeswar besucht, die in diesen Tagen ihr 75-jähriges Bestehen feiert.
Ein modern eingerichteter Seminarraum in der Westuniversität Temeswar. Professor Radu Nikosevic gilt als erfahrener Lobbyforscher und spricht zu den Studierenden über die unterschiedlichen Interessensgruppen, die Einfluss nehmen auf die Institutionen der Europäischen Union. Denn genau das ist das Kernthema dieses Masterstudiengangs Politisch-Publicische Advocacy.
Es geht global um Politik, aber auch wie man Politik beeinflussen kann.
Erklärt Beatrice André, die diesen rumänienweit einzigartigen Masterstudiengang belegt hat. Wie Lobbyarbeit funktioniert, das ist eine zentrale Frage und die Europäische Union dafür ein gutes Beispiel.
Wir lernen so, welche die wichtigsten Institutionen aus Europa sind und wie können wir zu den Entscheidungsträgern dort ankommen oder so.
Richard Dietrich, Student mit rumänien-deutschen Wurzeln, sitzt direkt daneben und erzählt, wie ihn und seine Kommilitonen abseits der fachlichen Inhalte das Europa-Fieber gepackt hat. Sie haben sich aktiv an dem EU-weiten Projekt This Time I'm Voting beteiligt. Das Ziel, möglichst viele junge Studierende zu motivieren, bei der anstehenden Europawahl ihre Stimme abzugeben.
Wir waren in den Studentencampus, Flyer ausgeben, die Plakate zu kleben.
Die Resonanz sei sehr gut gewesen, berichten die Studierenden. Möglicherweise habe das auch mit der aktuellen politischen Situation im Land zu tun. Die Partei PSD stellt derzeit den Großteil der Regierung und versucht mit einer Justizreform, korrupte Politiker aus den eigenen Reihen im Nachhinein vor einer Strafverfolgung zu bewahren. Widerstand gegen das Vorhaben kommt vor allem von jungen Rumäninnen und Rumänen. Und ihre Hoffnungen setzen sie auf Europa, so Masterstudent Adelian Sebastian. Wir müssen uns stärker als bisher die europäischen Werte zu eigen machen. Wir sind hier in Temeswar im Westen Rumäniens. Das war immer schon eine kosmopolitisch und multikulturell ausgerichtete Stadt. Und unsere Zukunft sehen wir fest eingebunden in der Europäischen Union. Diese Europabegeisterung unter Studierenden lässt sich mit Umfrageergebnissen untermauern. 85% aller Jugendlichen und jungen Erwachsenen Rumäniens bekennen sich ausdrücklich zur EU. Das ergab kürzlich eine Studie der SPD-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung. Dass Teile der Regierung derzeit antieuropäische Töne anschlagen, mag ein Motiv für die Studierenden sein, sich für Europa und die Europawahl stark zu machen. Aber es gibt auch noch ein weiteres.
Ja, ich glaube, die Studenten sind mehr begeistert an Europa, weil sie auch die höchsten Vorteile haben. Sie können überall studieren in Europa durch das Programm Erasmus zum Beispiel. Sie können auch insbesondere die Studenten, die Europastudien folgen, an unterschiedliche Jobs an den europäischen Institutionen finden.
So Professor Vasile Doccia, der sich als Historiker an der Universität Temeswar in seinen Vorlesungen auch mit der Geschichte der europäischen Institutionen beschäftigt. Und tatsächlich haben viele der rumänischen Studierenden an der Westuniversität Temeswar Lust auf einen späteren Job in Straßburg oder Brüssel, wie zum Beispiel Masterstudentin Paula Adelian. Mir würde es wahnsinnig gut gefallen, wenn ich beruflich irgendetwas machen könnte, was mit der Außenpolitik der EU zu tun hat. Und ich habe den Studiengang Internationale Beziehungen und Europastudien bereits abgeschlossen, bin jetzt im Master. Da wäre diese berufliche Richtung ja genau das Richtige. Ich folge meinem Traum.
Ein Traumberuf in Brüssel. Thomas Wagner war das mit Eindrücken von der Universität Temeswar. Und diese Begeisterung für Europa und die Möglichkeiten, ohne Probleme in einem anderen EU-Land arbeiten zu können, die lässt sich auch statistisch belegen. Das zeigt eine Studie des Forschungsnetzwerks Econpol Europe. Demnach hat sich die Mobilität der Arbeitnehmer in der EU seit Beginn des Jahrhunderts verdoppelt. Insgesamt leben rund 4% aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem anderen Mitgliedstaat der EU. Aber es gibt deutliche Unterschiede. Während nur 1% der Deutschen im EU-Ausland arbeiten, sind es rund 20% der Rumänen. Ja, und wir bleiben an dieser Stelle bei Campus und Karriere nochmal bei der europäischen Idee und der Mobilität. Die wird seit gut 30 Jahren befeuert vom Erasmus Student Network, eine internationale Studentenorganisation. Sie unterstützt die Studierenden, wenn sie ins Ausland gehen, dort studieren. Und sie organisiert Treffen, damit unterschiedliche Kulturen sich begegnen können. Ehrenamtlich, versteht sich. Das ist preisverdächtig, so hat es die Stadt Aachen entschieden und sie hat gestern Abend dem Erasmus Student Network die Karlsmedaille verliehen.
Seit 30 Jahren bringt das European Student Network Studierende aus unterschiedlichen Kulturkreisen zusammen und versucht, Vorurteile abzubauen. Das sei gerade vor dem Hintergrund wachsender Spannungen und Ressentiments zwischen vielen Ländern in Europa wichtiger denn je, betonte Aachens Oberbürgermeister Marcel Philipp in seiner Ansprache im Krönungssaal des Aachener Rathauses.
Wir haben in Ländern wie Ungarn, Polen und Italien nationale Regierungen, die europaskeptisch, wenn nicht sogar europafeindlich sind. In Österreich haben Rechtspopulisten die Republik in eine tiefe Krise gestürzt und in Deutschland ist offen, ob Rechtspopulisten Sonntag jubeln können.
Eine positive und verbindende Kraft sei dagegen das Erasmus Student Network. Rund 9000 ehrenamtliche Mitglieder hat es heute. Die Freiwilligen haben seit 1989 hunderttausende Auslandsstudierende betreut und unterstützt, die im Erasmus-Programm studieren. Stellvertretend für die zahlreichen Ehrenamtlichen nahm der Präsident des Studentennetzwerks, Joao Pinto, den Preis entgegen. Und der erst 31 Jahre alte Portugiese war dabei durchaus selbstbewusst. Es war auch wirklich Zeit, dass unsere Arbeit nach 30 Jahren endlich anerkannt worden ist. Eine Arbeit, die definitiv mitgeholfen hat, das gemeinsame Europa zu bauen. Diese Aufbauarbeit findet manchmal auch in ganz kleinem Rahmen statt. Der 26 Jahre alte niederländische Informatikstudent Geron van Lenz erinnert sich, wie ihm das Studentennetzwerk half, als er für ein Auslandssemester an der Hochschule Turku in Finnland war. Geron van Lenz. Da war ein Freiwilliger, der mich gleich am Busbahnhof abholte. Er hatte schon meine Schlüssel und brachte mich zu meinem Apartment. Und dann gab es eine Willkommenswoche mit allen möglichen Aktivitäten. Und sie sorgten wirklich dafür, dass ich mich als Ausländer dort einleben konnte. Und der Niederländer konnte so auch schnell Kontakte zu vielen Kommilitonen aus anderen Ländern knüpfen. Wir organisierten ein internationales Essen, bei dem jeder Speisen aus seinem Land mitgebracht hat und dazu auch Geschichten über die jeweiligen Gerichte und ihre Bedeutung. Oder wir haben gemeinsam eine Tour durch die Stadt unternommen, um sie besser kennenzulernen. Die Erfahrung in der finnischen Universitätsstadt Turku beeindruckte den jungen Niederländer so sehr, dass er später auch zu einem der Freiwilligen des Studentennetzwerks wurde. Für Viviane Reding, ehemalige Vizepräsidentin der EU-Kommission und Laudatorin des Abends, haben solche Auslandserfahrungen die Jugend Europas besonders bereichert und mit dazu beigetragen, die europäische Idee fest in ihr zu verankern.
Die haben eine Lebenserfahrung gemacht, die unbezahlbar ist. Aus ihrem gewohnten Umfeld raus, in ein anderes Land, in eine andere Kultur, mit anderen Menschen. Das ist eine großartige Erfahrung.
Und die Ehrenamtlichen des Erasmus Student Networks verkörpern ihrer Meinung nach das Beste, was Europa zu bieten hat.
Das sind 9000 Botschafter von Europa. Europa, wie es lebt. Nicht Europa der Rechtsprechung, nicht Europa der Regulierung, sondern Europa der Herzen und des Lebens. Und deshalb finde ich, dass die Organisation, dass die das wirklich verdient hat.
Diese Botschafter werden durch die Karls-Medaille noch mehr motiviert sein, sich für Kommilitonen aus anderen Ländern einzusetzen. Und sie werden sich damit auf ihre Weise für den Abbau von Nationalismus und Ressentiments einsetzen, zeigt sich ESN-Präsident João Pinto überzeugt.
This award will definitely empower our local volunteers and consequently will tell them we're doing the right thing.
Dieser Preis wird definitiv unseren Freiwilligen Mut machen und ihnen zeigen, dass wir das Richtige tun. Ganz egal, meint João Pinto, wie die Wahlen am Sonntag letztendlich ausgehen.
Die internationale Studentenorganisation Erasmus Student Network hat die Karls-Medaille bekommen. Ingo Wagner war bei der Preisverleihung für uns. Ja, und wie die EU-Wahl ausgeht, das werden wir wohl erst am Sonntag wissen. Genauso wie hoch die Wahlbeteiligung sein wird. Beobachter befürchten ein sehr geringes Interesse, auch in Deutschland. Und da wird dann wieder die Frage gestellt werden nach der politischen Bildung bei uns. Welchen Stellenwert nimmt sie ein in Schule, an der Uni oder im Weiterbildungssektor? Das wollen wir morgen ausführlich diskutieren hier bei Campus und Karriere ab 14.05 Uhr. Und Sie können sich gern beteiligen und während der Sendung anrufen oder uns schon jetzt eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen. Die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464 oder Sie schicken uns eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Unser Thema morgen: Demokratieverständnis. Wie viel Raum geben wir politischer Bildung? Und ich sage Tschüss für heute. Mein Name ist Stefanie Gebert. Und das war Campus und Karriere am Freitag.